vielen Dank für diese tolle Einleitung. Das hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, dass ich Sie schon so ein bisschen kennengelernt habe. Und gerade bei dieser kleinen Runde ist das total schön. Ja, herzlich willkommen bei dieser Veranstaltung. Und genau, ich wurde ja schon vorgestellt, Johanna Lemke. Ich arbeite bei der Sächsischen Zeitung in Dresden im Kulturteil und Gesellschaftsbereich und möchte sehr gerne meine Gäste begrüßen heute Abend. Marcel Beyer ist Essayist, Lyriker und vor allem ist er seit 1996 Wahldresdner. Er ist einer von uns sozusagen, sagen wir in Dresden immer. Wurde aber eigentlich in Baden-Württemberg geboren.
Ja.
Vielleicht kommen wir auch darauf nochmal. Mhm. Ab wann ist man Ostdeutsch und wann darf man sich eigentlich selbst so nennen? Außerdem sitzt neben mir Jan Kuhlbrot, geboren 1966 in Karl-Marx-Stadt. Ist Schriftsteller, Gastprofessor am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig.
Im Augenblick nicht.
Genau. Und das habe ich bei Marcel Beyer vergessen, die zahlreichen Preise, nenne ich jetzt nicht alle, unter anderem Büchner-Preisträger. Jan Kuhlbrot hat zuletzt den Alfred-Döblin-Preis erhalten. Aber Sie können da sehr gerne nochmal reingehen, das sind nämlich viel mehr, als ich jetzt aufzählen kann. Und ja, wir möchten uns heute Abend über viele dieser Themen unterhalten, die wir eben gerade schon angesprochen haben. Und in dieser Veranstaltungsreihe stellen wir immer die gleiche Anfangsfrage am Anfang. Gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit? Marcel Beyer, Jan Kuhlbrot, vielleicht können Sie sich untereinander besprechen, wer als erstes antwortet.
Du zuerst.
Ich zuerst. Das macht die Aussicht. Nee, aber formal ja, gibt es Meinungsfreiheit. Aber es gibt Situationen, wo man seine Meinung auch zurückhält, weil man Angst hat, jetzt nicht unbedingt vor staatlichen Konsequenzen, das kannte ich von früher, aber auch, weil es unschöne Diskussionen manchmal nach sich zieht. Und man wollte ja eigentlich nur ein Bier trinken und so. Und das zerfällt dann manchmal in ja, Auseinandersetzungen, würde ich es nicht nennen, sondern so in so merkwürdige gegenseitige Beschimpfungen. Und das ist ja auch eine Form von Meinungsfreiheit, dass man in der Lage ist, dem anderen seine Meinung zu lassen. Also nicht nur seine eigene Meinung frei äußern zu dürfen, sondern auch ins Gespräch zu kommen, weil man vielleicht unterschiedliche Positionen hat. Und zur Meinungsfreiheit gehört meiner Meinung nach auch, dass man sich selbst eingesteht, zugesteht, dass die Meinung auch mal falsch gewesen ist, die man gehabt hat und die deshalb ändern muss.
Ja. Aha, ich dachte jetzt, du hattest doch vorhin draußen, hast du gesagt, es gäbe überhaupt keine Meinungsfreiheit. Deswegen dachte ich, du gehst jetzt dahin und ich muss dann so gegenhalten, weißt du?
Nee, das war Provokation.
Ach so? Ja, ich würde schon, natürlich, es herrscht Meinungsfreiheit, aber jede Gesellschaft definiert sich ja auch über bestimmte Tabus. Insofern sind bestimmte Dinge von der Meinungsfreiheit ausgeschlossen. Und es gibt aber neben der Freiheit, seine Meinung zu sagen, also was ja am Ende was Juristisches ist, finde ich schon die Verpflichtung, anständig miteinander umzugehen. Also die Herabwürdigung anderer Menschen, menschenverachtende Äußerungen, Erniedrigung und sowas, die gerne auch unter Meinungsfreiheit gefasst werden, würde ich sagen, ja, die Meinungsfreiheit herrscht natürlich, jeder darf alle beschimpfen, aber das hilft uns in der Gemeinschaft überhaupt nichts im Zusammenleben. Weil du jetzt sagst, eigentlich wollte man nur sein Bier trinken und dann gibt es unschöne Diskussionen. Meine Frau und ich, wir haben eine Stammkneipe mit ganz unterschiedlichem Publikum. Das ist eigentlich ein Sportspub, also die Leute kommen da zusammen, weil sie Dynamo-Fans sind oder Tischtennisverein spielen und so. Also es gibt so etwas Gemeinsames, was jenseits des Politischen liegt. Und dieses gemeinsame Sportinteresse hält die Menschen auch zusammen. Das ist ja das Tolle am Sport. Es gibt klare Regeln, da gibt es auch, klar gibt es irgendwie bei Handregel und Abseits und so, gibt es immer was zu diskutieren, aber eigentlich ist so, man hat sich auf ein Regelwerk geeinigt und kann dann unterschiedlicher Meinung sein, das ändert aber am Regelwerk nichts. Und ich finde, es ist schwierig, wenn man versucht, ins Gespräch zu kommen mit jemandem, der eine Meinung äußert, die aber gar nicht auf einer Tatsache beruht oder auf einer Annahme, die wir beide teilen. Ja? Denn eigentlich ist ja dieses, man einigt sich erst auf bestimmte Tatsachen oder auf einen bestimmten Sachverhalt und dann hat man eben verschiedene Ansichten dazu. Wenn es aber, wenn wir uns schon da nicht einig sind, der eine sagt, das ist so, und ich sage, naja, das ist nicht so, dann wird es ganz schwierig, noch Meinungen auszutauschen, weil eine Meinung eben als Tatsache ausgegeben wird. Ich habe, weil du sagtest, das ist dann so schwierig, eigentlich will man nur Bier trinken. Gerade dieses Jahr, das ist ja ein sehr anstrengendes Jahr, finde ich. Das ging noch viel anstrengender los, als wir uns das gedacht hatten. Gab es einen Gast in unserer Stammkneipe, mit dem wir uns eigentlich sehr gut verstehen. Und irgendwie, weiß nicht, der hatte einen schlechten Abend oder so. Auf jeden Fall fing der an, sich so hineinzusteigern in bestimmte Dinge, die vielleicht seine Meinung waren, aber wo ich auch sagen würde, ja, das war in der Stimmung war das so seine Meinung, weil er selber ein bisschen überdreht ist. Und es war also aus meiner Perspektive nicht möglich, an dem Abend mit ihm vernünftig zu reden, aber er hat auch nicht von sich aus aufgehört. Und dann haben wir 3 Stunden sehr laut diskutiert, also ich würde halt sagen, es war eine Diskussion, die halt heftig war. Es geht mir ja im Austausch von Meinungen nicht darum, mein Gegenüber fertig zu machen oder dem Gegenüber seine Meinung abzusprechen oder seinen Blick auf die Realität. Und am Ende, das war noch ganz interessant, meine Frau und ich und er haben zusammen geredet, die anderen saßen so an der Bar und drehten, also wandten uns so den Rücken zu. Da wurden wir irgendwann klar, oh ja, bevor wir gekommen sind, hatten die das schon alle mit dem durch an dem Abend und waren jetzt gespannt, wie wir damit umgehen. Und ich fand eigentlich am Schluss, das hab ich dann ihm auch gesagt, ja, das war jetzt sehr heftig, wir waren zwischendurch auch wütend, aber eigentlich ist das ein ganz gutes Zeichen, weil wir, eigentlich erleben wir gerade, wie eben Demokratie entsteht und da gibt es eben Reibereien und wir werden einfach unser Bier weiter gemeinsam trinken.
Das klingt eigentlich danach, dass man doch relativ viel sagen kann, dass es zwar vielleicht manchmal reibt, aber dass es geht, ne? Was die beide jetzt gesagt haben. Gleichzeitig sind über 40% der Menschen der Meinung, man kann seine Meinung nicht mehr überall frei sagen. Mhm. Das ist viel mehr als noch vor 20 Jahren. Was glauben Sie, woran das liegt?
Es hat eine leichte Verschiebung, ein leichtes Gut. Es hat ein bisschen eine Verschiebung stattgefunden, dass man mit der Meinungsfreiheit verbindet, dass einem das Gegenüber auch zustimmt. Mhm. Also, dass man eine Position äußert und im Grunde davon ausgeht, der andere weiß auch, dass ich recht habe. Und dann bricht die Argumentationskette ab. Also es gibt keinen Austausch von Argumenten mehr, sondern es gibt dann eigentlich nur noch das stete Wiederholen der Position, die man aber selber nicht anzweifelt. Und ich denke schon, also dass eine Position von Meinungsfreiheit auch sein muss, dass ich davon ausgehe, dass meine Position durchaus auch falsch sein kann.
Oder zumindest Widerspruch
erhält. Ja. Also ich muss quasi mit mir auch in Streit gehen, sozusagen. Man kennt es ein bisschen aus Beziehungsklinch, so, wo dann auch die Fetzen fliegen und man sehr laut gegeneinander operiert. Niemand hat Lust oder keine der beiden Personen hat Lust, quasi einen Schritt zurückzutreten. Das führt aber meistens dazu, dass man hinterher sowas wie einen Kater hat. Ja, also, und ja, in letzter Zeit habe ich ständig so einen Kater. Also passiert mir halt sehr oft, dass ich aus Debatten rausgehe. Einerseits unbefriedigt, weil ich mein Gegenüber nicht in irgendeiner Form überzeugen konnte, aber andererseits auch unbefriedigt, weil ich mich selbst nicht überzeugen konnte. Mhm. Beziehungsweise auch, ich habe keinen Lernprozess gehabt, sozusagen. Also ich gehe in eine Diskussion und komme als derselbe raus, als der ich reingegangen bin, dann brauche ich ja die Diskussion nicht. Mhm. Dann ist es ja nur Arbeit gewesen. So, aber keine produktive Arbeit, sondern sinnlose Arbeit.
Was mich immer wieder so bekümmert, ist, dass ich das Gefühl habe, oft wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ja? Dass es ganz viele Probleme gibt, ist ja gar nicht die Frage. Aber muss man deswegen die Regierung stürzen? Das ist doch wieder was anderes. Also kann man selber auch für sich eine Perspektive entwerfen, Probleme innerhalb demokratischer Strukturen zu lösen? Oder meint man immer, ja, da muss eben das System in Anführungszeichen, wie es ist, muss halt beseitigt werden. Und es braucht, weiß nicht, einen starken Mann an der Spitze oder es geht nur noch darum, dass eine wie auch immer zustande gekommene Mehrheit entscheidet über die Köpfe von Minderheiten hinweg. Nein, es geht in der Demokratie darum, dass alle berücksichtigt werden. Und das ist alles sehr komplex und kompliziert, das ist es einfach. Und wenn man aber jetzt meint, Demokratie herrsche dann, wenn meine Wünsche umgesetzt werden, ja, dann führt das automatisch dazu, dass man frustriert wird. Ja. Mhm. Weil Demokratie immer heißt, Kompromisse zu machen, und wir wissen das sehr wohl von Menschen, die sich politisch engagieren, dass sie bei 90% der Entschlüsse, die getroffen werden, gehen alle Seiten mit Bauchschmerzen raus, weil es eigentlich ein fauler Kompromiss war. Aber daraus besteht Demokratie. Ja, man muss aufeinander zugehen. Und keiner kriegt alles.
Aber zuweilen muss man auch die Regierung stürzen. Also meine ich jetzt nicht konkret die jetzige, die stürzt sich selbst. Aber im Grunde, wir sind in Deutschland daran gewöhnt, dass alle Wahlperioden einfach so kläftig ablaufen. Man wählt eine Regierung für 5 Jahre und die hält dann auch 5 Jahre durch. Wenn man andere Länder sieht, Italien zum Beispiel, aber auch Frankreich, dann ist das nicht unbedingt so. Ich glaube, in Italien ist es sogar eher ein Sonderfall, dass eine Regierung die gesamte Wahlperiode durchhält.
Ja, aber es ist auch historisch so, also das ist
ja 45. Aber ich finde also, diese Option stellt die Demokratie natürlich auch bereit.
Also mehr Mut zur offenen Kritik und auch ohne, dass man sofort als Systemumstürzler in Verruf gerät.
Ja, es gibt zwei Dinge. Es gibt die Regierung und es gibt das System. Mhm. Das System ist ein demokratisches. Ja. Und die Regierung ist für eine bestimmte Zeit lang gewählt. Und es kann aber durchaus sein, dass die Regierung sich an ihrer eigenen Position nicht hält und so weiter. Ja,
ja, aber dann muss halt auf Neuwahlen hingearbeitet werden.
Genau.
Ja, aber ich meinte ja, weißt du, dann sind das demokratische Prozesse.
Genau.
Ja, und man muss nicht traurig sein, dass das auch wieder langwierig ist und in Italien sorgt das für quasi permanente Instabilität. Ja. Ich glaube nicht, dass in Deutschland das sehr auf Sicherheit gebaut ist, dass es so gut ankäme, wenn alle 12 Monate neu gewählt würde.
Mhm. Dann wird dann sicher auch wahlmüde, aber...
Diese Gruppe derjenigen, die finden, man könne ja nicht alles sagen, ist in Ostdeutschland größer. Nun bin ich gerade am Überlegen, wen frage ich jetzt von Ihnen beiden? Ich bin selber geboren in Westdeutschland, aber schon lange in Sachsen, und ich erlebe das mitunter immer noch, dass man das nicht so gerne mag, wenn ich den Osten analysiere, was ich auch verstehen kann. Würden Sie sich zutrauen, das jetzt zu machen für mich? Oder möchten Sie lieber an Herrn Kulmer?
Ja, nein, ich finde das falsch. Also ich gebe gerne an dich weiter, aber ich finde es eigentlich falsch, weil ich seit 28 Jahren in Sachsen lebe. Ich bin Sachse.
Warum? Am Stück lebst du auch länger in Sachsen, als ich am Stück in Sachsen gelebt habe.
Das traue ich mich immer nicht dazu zu sagen. Viele waren ja mal in den Westen abgehauen und sind dann
zurückgekommen. Ich habe ja die Frankfurter Episode.
Ja. Nein, ich meine so, es hat im Ende auch keinen Zweck, wenn man, wie soll man die Meinungsbildung einer bestimmten Personengruppe festmacht, die sich worüber denn eigentlich definiert. Mhm. Also das kommen wir wahrscheinlich später noch, oder würde ich gerne später noch zukommen. Insofern, ja, ich empfinde Unterschiede zwischen den Menschen, mit denen ich in Westdeutschland zu tun habe. Ich erlebe immer wieder Situationen, wo ich denke, so bin ich nicht erzogen worden, so bin ich nicht aufgewachsen. Und versuche natürlich mir Erklärungen zu geben. Würde mir aber auch wünschen, ich will ja gar nicht der Besser-Wessi sein, der dann allen sagt, wie sie sind. Ich würde mir aber auch eben immer wieder wünschen, und das macht mich zunehmend unruhig, nicht immer dieselben Antworten darauf zu hören.
Wie wären?
Der Westen ist schuld. Hm. Also wenn man, ich habe zuletzt gelesen von Anne Rabe, ihr sehr aufwühlendes Buch über das Aufwachsen in Wismar in den 90er Jahren und
die Möglichkeit von Glück.
Genau, die Möglichkeit von Glück. Und da habe ich ganz viel gefunden in dem Buch, was mir so undeutlich auch im Kopf rumgewabert ist. Also ein eine bestimmte Situation, ein bestimmtes gesellschaftliches Klima, wo ich schon gar nicht weiß, ist es wirklich gesellschaftliches Klima, also gibt es Gesellschaft überhaupt, in dem da dann, das ist der Fall im Buch von Anne Rabe, die Kinder eigentlich von ihren Eltern im Stich gelassen werden. Mhm. Und schon das ist was, wo ich denke, das darf einfach nicht passieren. Eltern dürfen ihre Kinder nicht im Stich lassen. Und das ist scheißegal, was die Treuhand macht oder der Westen oder wer auch immer. Man darf seine Kinder nicht im Stich lassen. Ja, und da sehe ich dann in dem Buch und habe das Gefühl, eben auch bei Nachwendekindern, aber von ihnen auch wieder auf ihre Eltern, also dann wieder vielleicht meinen Gleichaltrigen, zurückgeschaut, dass die Fähigkeit, Menschen zu vertrauen, geringer ist, als ich das gewohnt bin. Einfach so, wie ich aufgewachsen bin. Also es ist immer so ein leichter Vorbehalt, kann ich meinem Gegenüber trauen oder nicht? Und das bringe ich für mich zusammen mit der Frage, wenn ich jetzt nicht eben eine Meinung hätte wie die Mehrheit, würde jemand anders mir beistehen oder nicht? Und wenn das nicht klar ist, dann ist der Wurm drin. Ganz schlimm. Weil das heißt, es kann zwar Gemeinschaft, sagen wir, im Tischtennisverein entstehen, aber wenn es um zivilgesellschaftliche Fragen geht, wird es gleich ganz, ganz schwierig. Und dieses Vertrauen können, damit bin ich einfach aufgewachsen.
Aber ja, meinst du, das liegt an deiner Familie oder das liegt an der Gegend, in der du aufgewachsen bist?
Ich finde, das greift alles ineinander. Also ich weiß natürlich, beziehungsweise, genau, das ist noch ganz gut, dass du das sagst, ich kenne natürlich Familien in Sachsen, die wirklich auf absolutes Vertrauen gebaut waren, wo die Eltern abends am Tisch ganz offen geredet haben. Kinder wussten alles, was ihre Eltern denken. Und dann haben die Eltern gesagt, aber das erzählt ihr morgen nicht in der Schule. Mhm. Und es hat funktioniert. Mhm. Ja, also das ist wirklich ein ganz enges Vertrauensverhältnis in der Familie. Und die Eltern wissen auch, die werden auch Dinge alleine besprochen haben. So, ne? Aber sie wissen auch, dass sie ihre Kinder, sie können ihre Kinder ins Vertrauen ziehen. Und damit belasten sie die Kinder ja aber auch ein Stück weit. Die gehen in die Schule und wissen, das dürfen wir nicht sagen, das dürfen wir nicht sagen, das dürfen wir nicht sagen. Verantwortung. So, und die werden also früh zur Verantwortung erzogen. Die wissen von früh an, dass an bestimmten Meinungen sehr viel hängen kann.
Herr Kuhlbrot, was sagen Sie dazu? Sie haben ja auch in mehreren autobiografischen Erzählbänden so Ihre eigene Biografie seziert. Und finde ich ganz spannend, weil es jetzt irgendwie um diese Herkunft geht. Das, was Sie sagen, Herr Bayer, könnte ja auch sein, es gibt auch Kinder, die im Westen mit wenig Grundvertrauen aufgewachsen sind. Da wird dann immer schnell natürlich so ein Fokus drauf gelegt. Ja. Das hat was mit dem Osten zu tun, okay? Wir haben es, ne? Wir haben es erklärt. Ist aber vielleicht gar nicht so, oder?
Ja, ich denke, es gibt den Osten als Einheit oder so als monolithischer Block, den gibt es nicht.
Ja.
Also jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. Auch die Familien waren unterschiedlich. Meine Eltern haben sich getrennt, was dazu führte, dass meine Mutter auch mal der Stasi berichtet hat, dass mein Vater gegen den Einmarsch der Russen in Afghanistan gewesen sei. Also, was ich mir nicht vorstellen kann, mein Vater war pro-DDR. Aber ich glaube, das war auch in der Scheidungszeit und so, da hat man das dann auch mal genutzt, um den anderen einen reinzuwirken und so. Und also insofern, das mit dem Vertrauen ist richtig und wichtig, aber zumindest gab es in der DDR eine Institution, die das Vertrauen auch sehr gut für sich zu nutzen wusste. Und sie wussten streckenweise Sachen über mich, die waren mir neu. Mhm. Also das, und sie haben sie aber eben aus so familiären Kontexten gesogen. Insofern, mit dem Vertrauen, das ist cool, aber das ist für mich ein bisschen utopisch halt.
Mhm. Inwiefern meinst du utopisch?
Ich habe kaum Familien kennengelernt, wo das so funktionierte, diese Vertrauensgeschichten. Mhm. So, also, doch, in der Familie meiner Frau, würde ich sagen, da hat das funktioniert, aber in meiner eigenen eher im Gegenteil. So. Dazu muss ich jetzt sagen, dass meine Frau aus dem Allgäu kommt.
Aber. Also doch, Ossis, Wessis.
Aber nee.
Nein, es ist auch nicht so.
Nee, das glaube ich nicht. So. Ich glaube, es ist einfach eine wunderbare Familie gewesen, sozusagen. Egal wo. Und ich denke, solche Familien gab es auch im Osten. Ne?
Natürlich.
Aber ich bin denen jetzt nicht so wirklich begegnet.
Was wäre denn Ihr Erklärungsansatz, Herr Kuhlbrot, für dieses Phänomen des Vertrauensverlustes in das politische System, in den Verlust des Glaubens, dass man sagen kann, was man möchte?
Ich bin ehrlich gesagt einigermaßen ratlos, ne, in dem Punkt. Weil wir haben ja nicht den Fall wie in der DDR, dass man dann mit staatlichen Konsequenzen zu rechnen hätte, wenn man gewisse Positionen vertritt und auch äußert, außer sie sind vom Gesetz wirklich ausgeschlossen, also was Antisemitismus betrifft und so weiter. Aber schon bei Anti-Ableismus, ich sitze hier in diesem netten Fahrzeug, ist es nicht so. Und da, ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen. Vielleicht wäre mein Gegenwort zu Vertrauen in der Form, dass wir wieder Solidarität lernen müssen. Also gegenseitige Unterstützung, unabhängig von Herkunft und politischer Vorstellung. Ja. Und darüber, ich traue der Familie nicht einfach. Das ist
aber ein sehr, sehr großes Ziel, ne? Wieder Solidarität. Ja. Also da müsste man dann wahrscheinlich wirklich nochmal reingehen, wie kommt man dahin. Sie erleben Sie auch, dass die Diskussionen immer heftiger werden? Also Sie sagen beide, man kann ja eigentlich alles sagen, man wird nicht mehr dafür bestraft, man muss keine Konsequenzen befürchten, zumindest nicht jetzt juristische, aber vielleicht ja schon, dass man dann eben vielleicht für den nächsten Artikel nicht mehr angefragt wird oder ja, negative Presse bekommt, all solche Dinge, das kann einem ja auch, das kann ja auch diesen Meinungskorridor verengen. Haben Sie da selber Erfahrungen gemacht oder vielleicht auch bei Kollegen? Und würden Sie vielleicht sagen, dass es dann doch eben auch sich verändert hat, also dass es immer schärfer geworden ist, wie man beobachtet wird?
Nee, aber jetzt nicht, dass ich das verneinen wollte, aber nee, habe ich keine Erfahrung mit.
Also bei mir,
Sie haben genickt gerade.
Bei mir liegt es ein bisschen zurück. Ich habe mal für die junge Welt ein bisschen was gemacht, so vor 15, 20 Jahren. Und dann war eine Inszenierung eines Stückes in Bitterfeld, in diesem Kulturpalast. Und da bin ich hingefahren und habe mir das angeschaut, um darüber eben zu schreiben für die junge Welt. Und dann ging die Inszenierung so los, dass alle Türen geschlossen wurden und abgesperrt. Also man konnte den Raum nicht mehr verlassen, da krieg ich ein Problem. Also auch im Theater krieg ich ein Problem und so weiter. Und darüber habe ich dann geschrieben mit dem Satz, es hat mich sehr an die DDR erinnert. Man kam nicht mehr raus.
Okay.
Und das hat die junge Welt dann nicht abgedruckt, weil es eine, wie die junge Welt sagte, in ihrer Hinsicht, falsche DDR-Kritik gewesen sein.
Wann war das?
Ja, das war so um 2003, 2004 rum. Ja. Aber bei der jungen Welt wäre es sicher heute noch so.
Ja, jetzt habe ich die Aufgabe, oder beziehungsweise die fröhliche Aufgabe, einfach das zu unterbrechen.